Am Anfang möchte ich über das Wichtigste im Leben sprechen, und das ist, Frieden mit Gott zu haben. Es ist interessant, was Billy Graham gesagt hat. Man kann seine Vergangenheit nicht ändern. Man kann die Festplatte nicht löschen. Man kann die negativen Worte, die gesagt wurden, nicht auslöschen. Man kann die negativen Dinge, die man getan hat, nicht aufheben. Aber Gott kann es. Gott kann all diese Dinge tun. Er kann die Erinnerungen entfernen. Er kann die Worte auslöschen. Er kann all diese Dinge aus Ihrem Leben aufheben. Er kann es und er wird es tun, wenn Sie auf ihn vertrauen. Das ist ein Wunder. Es ist eine wunderbare Sache, die Jesus Christus am Kreuz für Sie und für mich vollbracht hat. Aber wir müssen dieses Geschenk annehmen. Wir müssen Gott darum anflehen. Wir müssen ihn darum bitten. Zu dieser Bitte möchte ich Sie heute ermutigen. Herr, würdest du das bitte für mich tun? Wenn Sie an Jesus glauben, der für Sie gekreuzigt wurde und für Sie von den Toten auferstanden ist, werden Sie gerettet. Ich möchte Sie heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. So oft haben wir gute Gedanken über den christlichen Glauben, aber wir treffen nicht wirklich eine Entscheidung. Fällen Sie heute eine Entscheidung, und wenn Sie sich für Jesus Christus entscheiden, wird Ihr Leben nie mehr dasselbe sein. Wenn Sie diese Entscheidung treffen, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Wir möchten Sie gerne kennenlernen und für Sie beten. Ich möchte Ihnen heute ein Geschenk machen. Es ist etwas, das mir in meinem Leben sehr geholfen hat. Ich habe mir diesen Satz nicht ausgedacht. Ich habe ihn irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr, wo oder wann oder von wem er ist. Aber dieser Gedanke war ein großes Geschenk für mich. Er ist eine großartige Art, sein Leben zu gestalten, Rückschläge zu verarbeiten, in schwierigen Zeiten zu glauben, trocken zu bleiben, wenn es draußen regnet. Er ist eine Haltung des absoluten Vertrauens, und es geht um solche Situationen, wenn es einen Rückschlag gibt, wenn etwas im Leben schiefläuft, wenn die Dinge nicht so sind, wie Sie meinen, dass sie sein sollten. Vielleicht eine Trennung, eine Scheidung, vielleicht haben Sie Ihren Job verloren, vielleicht eine finanzielle Tragödie. Wenn Sie einfach nicht wissen, wie Sie das durchstehen sollen, was auch immer Sie gerade durchmachen. Manchmal ist es aber nicht einfach nur so passiert, sondern für Sie geschehen. Manchmal ist es mir nicht nur so passiert, sondern für mich passiert. Das ist nicht immer so. Wir werden gleich darüber sprechen, aber hier ist einer der ersten Schlüssel, um dieses Prinzip in Ihrem Leben kraftvoll anzuwenden. Sie wissen, dass ich ein reformierter Christ bin und wir daher viel Wert auf Gottes Vorsehung, Macht und Stärke legen. Gott ist gut und nur gut und immer gut zu jeder Zeit. Egal zu welcher Tradition Sie gehören, Sie können bestätigen, dass Gottes Wille immer gut ist, dass Gott uns liebt, auch wenn wir Mist gebaut haben oder Sünder sind, dass alles, was Gott für uns tut, auch wenn er uns diszipliniert, für uns ist und zu unserem Nutzen ist und uns segnet. Dieser Gedanke wird Sie durch einige der härtesten Prüfungen im Leben bringen. Es ist mir nicht nur passiert, es ist für mich passiert. Genau wie beim Tanzen oder Singen, genau wie beim Küssen oder Lachen, sollten wir nicht zu viel darüber nachdenken. Viele von Ihnen machen das schon. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, aber bauen Sie es als Disziplin in Ihr Leben ein. Wenn Sie einen Rückschlag erleiden oder etwas frustrierend ist oder etwas nicht so läuft, wie Sie wollen, dann glauben Sie in Ihrem Herzen, dass es für Sie geschieht und nicht nur einfach so. Das bringt uns zur Geschichte von Jakob. In der Bibel, im ersten Buch Mose, ich glaube im Kapitel 35, sehen wir die Geschichte von Jakob, der als alter Mann nach Hause zurückkehrt. Jakob hat einen Zwillingsbruder, von dem er sich sehr unterscheidet. Sein Bruder ist so eine Art Sportjägertyp, ein bisschen trottelig, ein Dummkopf, vielleicht nicht super schlau. Jakob ist eher eine Art Gamer-Nerd, ein Bücherwurm. Er bleibt gern drin, liest gern und denkt viel nach. Wahrscheinlich spielt er Schach. Hallo. Und er trickst seinen Bruder aus und später auch seinen Vater, um das Geburtsrecht zu bekommen, und das zählt immer noch. Deswegen will sein Bruder, der Trottel, ihn umbringen, und Jakob flieht und geht in ein fernes Land, in das Land eines Verwandten namens Laban. Er heiratet, zweimal. Und damals konnte man zweimal heiraten, ohne sich scheiden lassen zu müssen, und das will schon was heißen. Dieser Witz hat auch im ersten Gottesdienst nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn ein zweites Mal versucht habe. Wie auch immer, er heiratete zweimal, bekam 12 Kinder und wurde unabhängig und wohlhabend. Das ist der wichtige Teil der Geschichte. Nicht wegen seines Vaters. Von dessen Geld hat er nichts geerbt. Er hat jedes Kalb, jede Ziege, jede Kuh selbst verdient. Er hatte ein Gefolge von Dienern und vielleicht ein paar angeheuerte Helfer und Kinder. Und jetzt sagt Gott ihm, dass es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Er schickt eine Nachricht voraus, dass er nach Hause kommt, und der Bote kommt zurück und sagt, dein Bruder Esau heißt dich willkommen. aber er ist mit 400 bewaffneten Männern in unsere Richtung aufgebrochen. Damals wie heute ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Jakob macht sich offenkundig Sorgen. Er betet. Er weiß nicht, was er tun soll. Er hat geglaubt, dass Gott ihn gerufen hatte, nach Hause zu gehen. Aber jetzt scheint es so, als stünde ihm eine Katastrophe bevor. Also kommt er, der Trickser, auf eine Idee. Wie kann ich das irgendwie hinkriegen? Er beginnt, kleine Portionen von Geschenken vorauszuschicken. Ich weiß nicht mehr, was das alles war, aber es waren alle möglichen komischen Dinge. Kamele, Ziegen, Schafe und alles Mögliche. Er schickt also ein paar Diener mit Geschenken und alle paar Stunden treffen diese Gruppen von Geschenken ein. Sein Bruder Esau bekommt diese Geschenke und der Bote sagt zu ihm, das ist von deinem geliebten Bruder Jakob, der ausrichten lässt, das ist für dich, er liebt dich und er kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Und das passiert so Stunde um Stunde um Stunde. Für Esau werden all diese Tiere, die er versorgen muss, zu einer Last. Er hat Diener, die für ihn arbeiten und ihm helfen, die ganzen Tiere zu versorgen. Das müssen ja Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Tieren gewesen sein. Es ist schwer vorzustellen, wie reich Jakob geworden war. Die meisten Leute sagen, dass das Lösegeld oder die Geschenke, die er seinem Bruder schickte, größer waren als die meisten Tribute, die ein Dorf einem König als Lösegeld zahlen musste. Oh, das ist viel. In heutigen Begriffen wäre Jakob also ein Multimillionär. Das ist seine Art zu sagen, ich werde mir deine Sachen nicht nehmen, ich habe selbst genug. Er macht damit weiter, bis sie sich schließlich immer näher kommen. Jakob kommt an den Jordan, den Jabbok, einen Nebenfluss vom Jordan, und er ist dabei, ihn zu überqueren. Er schickt seine beiden Frauen, seine Kinder, alle hinüber, sie sind die Letzten, die gehen. Und schließlich steht er da, ganz alleine. Es ist Nacht und er sieht eine schattenhafte Gestalt, und diese schattenhafte Gestalt lässt ihn nicht vorbei. Dann berichtet die Bibel, dass sie anfangen, miteinander zu ringen oder zu kämpfen. Ich stelle mir vor, dass Jakob frustriert ist. Dieses Ding hält ihn auf. Er muss doch über den Jabbok kommen. Er muss doch seine Familie retten. Er muss mit seinem Bruder reden. Es ist jetzt die Zeit zu schmieden. Das Eisen ist heiß. Lass mich los! Aber der Geist lässt ihn nicht los. Er lässt ihn nicht vorbei. Und es heißt, dass sie weiter miteinander rangen. Sie wissen das vielleicht nicht, aber wie alt war Jakob Ihrer Meinung nach, als er den Jordan überquerte? Das ist übrigens wirklich wichtig. Den Jordan zu überqueren ist eine symbolische Sache. Was glauben Sie, wie alt? Die Antwort lautet 97. Das wussten Sie nicht, oder? Wegen all der italienischen Künstler aus dem 17. Jahrhundert, die Bilder von muskulösen, trainierten jungen Männern gemalt haben, in denen Jakob gegen einen Engel kämpft. Nein, er war ein 97-jähriger Mann. Die Geschichte lässt vermuten, dass es sich dabei nicht um ein körperliches Ringen gehandelt hat. Ich denke, das stimmt. Das steht zwar nicht da, aber ich denke, das stimmt. Ich glaube nicht, dass ein 97-jähriger Mann das kann. Tut mir leid, wenn ich dich in Verlegenheit bringe. Opa, du bist 96, oder? Ich denke, du würdest einen guten Kampf abliefern. Versteh mich nicht falsch. Aber so war es nicht. Dieser 97-jährige Mann ringt mit Gott oder mit einem Engel oder etwas Ähnlichem. Wir können vermuten, dass das ein geistlicher Kampf war. Mein Opa zum Beispiel mag vielleicht nicht in der Lage sein, mit einem jungen Olympioniken zu ringen, aber wenn es ums Beten geht, wenn es um einen geistlichen Kampf geht, werden die Älteren hier höchstwahrscheinlich einen besseren Job bei dieser Art von Kampf machen. Wir haben mehr durchgemacht, wir haben schon mehr gesehen. Ich sage wir, ich bin gerade 42. Manche finden das alt, manche wieder jung. Wir glauben, dass es sich um einen geistlichen Kampf handelt, denn wir wissen, dass Jakobs Hüfte ausgerenkt wurde, als dieser Geist oder Engel oder Gott sie berührte. Dann schließlich sagt dieser Engel oder Gott selbst, wir wissen es nicht, die Sonne geht auf, lass mich los. Und dann wird der Spieß umgedreht. Irgendwie hält Jakob diesen Mann fest und will ihn nicht loslassen und sagt, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich segnest. Er fragt, wie heißt du? Jakob sagt, mein Name ist Jakob, der Schwindler oder der, der die Verse hält. Der Mann sagt, du bist nicht mehr Jakob, du bist Israel. Er geht also vom Betrügen zum Ringen über. Sehen Sie, das ist eine Weiterentwicklung des Namens wie von Abraham zu Abraham, von großer Vater zu Vater vieler Völker. Und er sagt, weil du schon mit Gott und mit Menschen gekämpft hast und immer gesiegt hast. Das ist interessant. Dann sagt Jakob, wie ist denn dein Name? Worauf die sehr jüdische Antwort kommt, warum willst du meinen Namen wissen? Und puff, ist er weg. Jakob nennt den Ort Phnuel, was Gesicht Gottes bedeutet. Denn er hatte gesagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch. Ich denke, wenn Jakob mit Gott ringt, ist er frustriert, wütend, verängstigt und will mehr als alles andere an ihm vorbeikommen. Aber ich glaube, was eigentlich passierte, das steht so nicht in der Bibel, ich fülle nur die Lücken mit meinen eigenen Gedanken aus. Ich glaube, Esau brauchte Zeit. Er brauchte Zeit, um mit seinen neuen Schwägerinnen und seinen neuen Neffen und Nichten zusammen zu sein. Er brauchte Zeit, um die Dinge, die er bekommen hatte, zu begutachten. Er brauchte Zeit, um sich zu beruhigen. Er war ein wütender Typ, denken Sie daran, er war jähzornig. Er brauchte Zeit, um sich zu beruhigen und runterzukommen. Und erst als Esau endlich zur Ruhe gekommen war, ließ Gott Jakob passieren. Jakob will immer alles sofort erledigen, aber Gott will ihn zurückhalten, bis die Aufgabe erledigt ist. Wir können es auch so sagen. Es ist Jakob nicht einfach widerfahren, es ist für Jakob passiert. Zu seinem Nutzen und es passiert zu ihrem Nutzen. Es ist ihnen nicht einfach nur widerfahren, es ist für sie passiert. Als Adam und Eva aus dem Garten geworfen wurden, geschah das nicht einfach, sondern es passierte für sie. Das Alte Testament sagt, dass es zwei Bäume im Garten Eden gab. Der eine war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der andere der Baum des Lebens. Und die Überlieferung besagt, dass sie, wenn sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und danach vom Baum des Lebens gegessen hätten, für immer im Tod gelebt hätten. Sie hätten für immer in Sünde gelebt und wären niemals gerettet worden. Die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, bestand darin, tatsächlich zu sterben und von den Toten auferweckt zu werden. Wenn das stimmt, dann wurden sie nicht einfach nur so vom Baum des Lebens getrennt, sondern das passierte für sie, damit sie gerettet werden können, damit wir gerettet werden können. Josef kommt zu Unrecht ins Gefängnis, die Anklage Vergewaltigung, obwohl er genau das Gegenteil getan hat. Er wird im Kerker vergessen. Die Menschen, denen er dient, lassen ihn im Stich. Er wird verleumdet, von seinen Brüdern verkauft. Zweifellos fragt Josef sich unterwegs, warum passiert mir das? Wenn wir ihn damals anrufen oder ihm schreiben könnten, würden wir ihm vielleicht sagen, mein Freund Josef, das passiert dir nicht nur so, das passiert für dich. Und nicht nur für dich, sondern für die Rettung vieler Nationen und vieler Menschen. Natürlich wird er zu dem großen Mann und zu dem großen Land, um all diese Leben zu retten. Saulus wird auf der Straße nach Damaskus von seinem Pferd gestoßen und erblindet. Er glaubt, er tue etwas Großes für Gott, aber er irrt sich gewaltig. Er denkt, dass die Verfolgung der Christen genau das ist, was Gott von ihm will. Junge, Junge, liegt er falsch. Er wird vom Pferd gestoßen und erblindet und er weiß nicht, ob er wieder sehen wird. Natürlich tut er es, aber wir hätten ihm damals sagen können, mein Freund Saulus, das passiert dir nicht einfach so, es passiert für dich. Und wie viele Geschichten haben wir davon? Eine Frau wird wegen ihrer Drogensucht verhaftet. Im Gefängnis wird sie frei und findet zu Gott. Als sie verhaftet wird, denkt sie, warum passiert das ausgerechnet mir? Ein Mann verliert seinen Job, den er nicht wirklich mag, aber er braucht die Sicherheit. Vielleicht ist ihm das nicht einfach passiert, sondern für ihn. Vielleicht waren Sie letzte Woche bei einem Fitnesstrainer und er hat Sie gezwungen, noch eine Liegestütze, noch einen Schritt oder noch eine Runde zu machen. Sie denken sich, warum hasst er mich? Ihr Trainer hasst Sie nicht. Er macht das für Sie, weil er Sie liebt. Vor nicht allzu langer Zeit flogen wir mit unserer Familie von Orlando nach Hause und wir kamen pünktlich am Flughafen an, waren startklar und dann zog ein Gewitter auf und das Flugzeug verspätete sich. Zunächst haben wir angefangen, uns in unserem Alien zu suhlen, während sich immer mehr Leute auftürmten. In Orlando ist es sehr schwül und selbst wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, fühlt es sich irgendwie heiß an. Eine Sekunde lang hatten wir kein gutes Gefühl, aber dann sahen wir eine Bar namens Bahama Breeze und wir gingen zu viert ins Bahama Breeze, hingen dort herum und hatten große fruchtige Drinks und Coconut Shrimps. Es war großartig. Wir unterhielten uns und hatten eine tolle Zeit. Dann trafen wir ein anderes Paar, das wir bei der Veranstaltung in Orlando kennengelernt hatten, und kamen mit ihnen ins Gespräch und lernten sie besser kennen. Ich bin irgendwie froh, dass die Fluggesellschaft nicht in das Gewitter hineingeflogen ist. Ich glaube nicht, dass der Pilot etwas gegen uns hatte. Ich glaube auch nicht, dass die Fluggesellschaft schlecht geleitet wurde. Ich glaube, sie haben versucht, uns in Sicherheit zu halten. Man könnte sogar sagen, dass es uns nicht einfach passiert ist, sondern für uns. Es gibt einige Dinge, die passieren, wenn ihnen etwas passiert. Manchmal öffnet Gott eine Tür für sie. Können wir das einfach glauben? Manchmal öffnet Gott eine Tür für sie. Das fühlt sich sogar so an, als würde sich eine Tür schließen. Manchmal zwingt Gott sie zu einer Entscheidung. Das kommt vor. Und wenn sie sich für den falschen Weg entscheiden, gibt er ihnen vielleicht später die Chance, sich wieder für den richtigen Weg zu entscheiden. Einige von ihnen haben heute Morgen die Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Ich hoffe, das haben sie. Petrus hatte die Wahl, als Jesus verhaftet wurde. Gehörst du nicht auch zu seinen Nachfolgern? Nein, sagt er. Er verleugnet Jesus dreimal. Seine Seele ist betrübt. Seine Persönlichkeit ist irgendwie verloren, seine Würde aufgegeben. Jesus wird getötet. Später im Leben, nachdem er Jesus auferstanden von den Toten sieht, wird er erneut vor die Wahl gestellt. Man sagt zu ihm, sieh mal, Petrus, alles, was du tun musst, ist, Christus zu verleugnen. Aber wenn du ihn nicht verleugnest, werden wir dich umbringen. Er sagt einfach, bringt mich einfach um, tötet mich. Ich habe diese Entscheidung einmal falsch getroffen, ich werde es nie wieder tun, tötet mich einfach. Aber ich habe nur eine Bitte, hängt mich kopfüber auf, denn ich will nicht auf die gleiche Weise sterben wie Jesus. Ich verdiene es nicht, auf diese Weise zu sterben. Ist das nicht cool? Das ist doch eine gute Art zu gehen, den richtigen Weg zu wählen. Manchmal zeigt Gott, wohin Sie gehen und wo Sie wachsen müssen. Denken Sie daran, dass Sie erst irgendwo wachsen müssen, bevor Sie irgendwo hingehen. Wachstum ist viel wichtiger als gehen. Wachsen ist wichtiger als gehen. Aber wenn wir gehen wollen, dann müssen wir erst wachsen. Oder manchmal bereitet Gott Sie auf eine Führungsrolle vor. Hören Sie gut hin, wenn er redet. Wenn Sie ein Leiter sein wollen, müssen Sie Stress ertragen. Sie müssen Enttäuschungen ertragen. Sie müssen Reinfälle ertragen. Man muss Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten und alle möglichen Herausforderungen aushalten. Leiten ist anstrengend. Leiten ist schmerzhaft. Der Autor Sam Chan sagt, dass die Fähigkeit zu leiten gleichbedeutend ist mit der Fähigkeit, über einen langen Zeitraum Schmerzen zu ertragen. Und das ist wahr. Wenn man lernt, Schmerzen zu ertragen, kann man lernen, zu leiten. Wir können auch einfach mal aussprechen, dass Satan manchmal tatsächlich eine Schlacht gewinnt. Wenn Sie einen geliebten Menschen verloren haben, wenn Sie ein Kind verloren haben, wenn Sie eine Krankheit oder etwas anderes hatten, wenn Ihnen etwas Schreckliches zugestoßen ist, dann müssen wir ehrlich sein und sagen, dass Satan dort eine Schlacht gewonnen hat. Gott bringt keine Kinder um. Aber genauso können wir auch sagen, wenn Sie geliebte Menschen verloren haben und sie gestorben sind und Sie sie vermissen, dann sind Sie am Leben. Sie sind noch am Leben. Vielleicht beobachten Sie sie sogar und beten für sie. Und noch etwas können wir vermuten. Sie wollen etwas für sie. Was glauben Sie, was Sie für sie wollen? Was glauben Sie, was diese große Wolke von Zeugen, die uns im Leben beobachtet, für uns will? Sollen wir uns für immer in der Trauer suhlen? Sollen wir trauern, bis wir sie wiedersehen? Sollen wir im Bett sitzen, die Vorhänge zuziehen und den ganzen Tag weinen? Sicherlich nicht. Sie würden für uns wollen, dass wir glücklich sind, dass wir voller Kraft sind, dass wir sehen, was Sie sehen, dass wir tun, was Sie nicht tun konnten, dass wir alles erreichen, wozu wir berufen sind, dass wir alles werden, wozu wir berufen sind, dass wir wachsen. Das ist es doch, was Sie wollen. Wir würden es wissen. Fragen Sie sich selbst. Was soll ich tun und was würden Sie für mich wollen? Und wenn Sie sich das fragen, kann ich Ihnen eines versprechen. Selbst wenn Satan manchmal eine Schlacht gewinnt, wird Gott den Krieg gewinnen. Gott wird den Krieg in Ihrem Leben gewinnen. Manchmal gewinnt Satan eine Schlacht, aber Gott wird den Krieg gewinnen. Also halten wir durch. Wenn Satan eine Schlacht gewinnt, bringt das Chaos. Aber ironischerweise können sehr oft diese chaotischen Momente, die der Feind oder böse Menschen oder Dinge, die Menschen tun, von Gott zu ihrem Vorteil herumgedreht werden. Manchmal passiert es ihnen nicht nur so, sondern für sie. Seien Sie bereit. Chaos schafft sicherlich Angst, aber es schafft auch Chancen. Niemand mag es, wenn sich die Dinge auf dramatische oder chaotische Weise verändern. Aber wenn sie es tun, dann ergeben sich seltsamerweise eine Menge neuer Möglichkeiten und Dinge für ihr Leben. Seien Sie also bereit. Gehen Sie davon aus, dass ein Sturm aufzieht. Denn das ist immer so. Es ist schwer, das zu bedenken, wenn man in Kalifornien lebt. Früher habe ich in Oklahoma gelebt und wir sind einfach davon ausgegangen, dass immer ein Sturm aufzieht. Man lässt nichts draußen liegen, man achtet darauf, dass das Dach fest ist. Es droht immer ein Sturm. Das ist in Ordnung. Es wird Ihnen gut gehen, wenn Sie Ihr Haus bauen. Bauen Sie Ihr Haus. Seien Sie bereit für einen Sturm. Seien Sie bereit für die Momente, in denen Sie sich müde fühlen. Seien Sie bereit für Momente, in denen Sie sich ausgelaugt fühlen, in denen Sie keine Lust mehr haben, weiterzugehen. Seien Sie bereit für Momente, in denen Sie allein dastehen. Aber wir stehen nie alleine, wenn wir das Leben mit Jesus führen. Seien Sie auf Feinde vorbereitet, wenn sie Ihnen in die Quere kommen. Und je mehr Sie erreichen, desto größer und furchterregender werden Ihre Feinde. Vielleicht sagt hier jemand, ich habe keine Feinde. Ich habe keinen einzigen Feind. Soll ich Ihnen was sagen? Legen Sie sich welche zu. Wenn Sie sagen, ich habe keine Feinde, dann sage ich Ihnen, bekommen Sie ein paar Feinde, holen Sie sich einen Feind. Bitte seien Sie nicht unhöflich, seien Sie nicht gemein. Versuchen Sie nicht, einen Kampf oder einen Krieg oder einen Streit anzuzetteln. Aber so bekommt man als Christ einen Feind. Man setzt sich für etwas ein. Wenn Sie für etwas eintreten, dann wird das jemandem nicht gefallen. Wenn Sie einen Feind haben wollen, dann verkünden Sie etwas. Sie brauchen einen guten Feind, der Sie herausfordert, der Ihnen zeigt, was Sie drauf haben und was Sie glauben. Verteidigen Sie jemanden. Seien Sie nicht unhöflich, aber seien Sie kein Schwächling. Seien Sie kein Mauerblümchen und kein Stubenhocker. Es ist Ihr Leben. Es ist Ihre Verantwortung. Und jeder Tag und jedes Jahr, das Sie erleben, ist ein Moment und eine Gelegenheit, etwas zum Besseren zu verändern. Wenn Sie etwas bewegen, werden Sie sich einen Feind machen. Wenn Sie etwas bewirken, werden Sie sich Feinde machen. Wenn Sie eine Vision haben, einen Ort, an den Sie gehen wollen, einen großen Traum, dann wird sich jemand daran hindern wollen, dort anzukommen. Das ist eine Garantie von Bobby Schuller. Ich garantiere es Ihnen. Je größer Ihr Leben wird, desto mehr werden Sie zur Zielscheibe. So ist das nun mal. Es ist traurig und es fühlt sich nicht richtig an, denn man will ja mit allen auskommen. Ich verstehe das. Wir wollen in christlicher Liebe und Harmonie leben und das tun wir auch. Aber manchmal hat man einen Feind. In Ländern wie Australien und Japan und anderen gibt es einen Ausdruck dafür. Dort heißt es das Tall Poppy Syndrome. Sehr oft wird in diesen Kulturen jeder, der vorwärts kommt, niedergemacht. Die Idee ist, dass eine Blume wächst, aber wenn eine Blume höher wächst als der Rest, dann kommt der Rasenmäher und schneidet diese Blume ab. Ich habe ein gutes Wort dafür und das heißt Papalapap. Das ist Papalapap. Sie sind keine Blume. Sie sind ein Kind Gottes. Sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt und dazu berufen, etwas zu tun. Und wenn Sie diese Dinge tun, werden Sie sich vom Rest abheben. Sie werden sich von den anderen abheben, aber Sie werden nicht niedergestreckt werden. Ja, Leute werden es versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Wenn Sie sich Sorgen wegen des Tall Poppy Syndroms machen, tun Sie Folgendes. Halten Sie sich in der Nähe anderer wachsender Blumen auf, unter Leuten, die Sie anfeuern, wenn Sie wachsen. Schließen Sie sich mit Blumen zusammen, die große Träume haben, ein großes Herz, die ein weiches Herz haben, aber hart im Nehmen sind. Umgeben Sie sich mit Menschen, die etwas erreichen wollen, mit Menschen, die träumen. Kommen Sie in eine Kirche, die voller Möglichkeiten und positiver Einstellung ist. Umgeben Sie sich mit Menschen, die sich freuen, wenn es Ihnen gut geht und die sich mit Ihnen freuen, wenn Sie sich freuen. Sie wissen doch, dass es so etwas wie Sicherheit in dem, was die Welt Ihnen heute bietet, nicht wirklich gibt. Viele Menschen wollen einen sicheren Arbeitsplatz. Ich verstehe das. Viele Menschen wollen finanzielle Sicherheit. Auch das verstehe ich. Die Menschen wollen Sicherheit in ihren Beziehungen und das verstehe ich auch. Aber das sind alles Illusionen. Es gibt keine Arbeitsplatzsicherheit, keine finanzielle Sicherheit, keine Beziehungssicherheit. Es gibt keine andere Art von Sicherheit außer dieser hier. Das ist Ihre Sicherheit. Sie liegt in Jesus. In Jesus. Darin zu werden wie Er und ein Leben erfüllt von seinem Geist zu haben und vor allem seinem Wort zu folgen und zu vertrauen und zu tun, was Er sagt. Nicht auf eine religiöse Art und Weise, sondern auf eine Art, dass das wie ein guter Rat ist. Ein guter Rat. Dass Sie den wunderbaren Rat befolgen, den Gott uns gibt, um ein erfülltes, reiches und überfließendes Leben zu haben. Ein gutes Leben. Das ist es, was uns durch Jesus offen steht. Sie finden Sicherheit in Folgendem. Jesus sagt uns ganz klar, bau dein Haus auf Felsen, nicht auf Sand. Bauen Sie Ihr Haus auf Felsen. Als ich noch ein Kind war und in einem Kindergottesdienst ging, dachte ich immer, mein Haus auf Felsen zu bauen, bedeutete das Gebet, das ich bete, wenn ich Jesus in mein Leben lasse. Das ist der Anfang, aber das ist nicht das, was Jesus damit meint, dass wir unser Haus auf Felsen bauen sollen. Er sagt, jeder, der meine Worte hört und danach handelt. Noch einmal, jeder, der meine Lehre, meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Das Haus auf Felsen zu bauen bedeutet, das Wort zu hören und das Wort zu tun. Es bedeutet, das Wort umzusetzen. Es bedeutet, den lehrenden Geist und das Leben von Jesus zu praktizieren. Das ist es, was es bedeutet, auf Felsen zu bauen. Beachten Sie, dass dieses Bauen keine einmalige Sache ist. Es ist etwas, das man immer tut. Es ist etwas, an dem man immer arbeitet. Bauen Sie also Ihr Haus. Wann ist die beste Zeit, um ein Haus zu bauen? Wenn das Wetter gut oder schlecht ist? Ich kann nur sagen, dass es schwierig ist, ein Haus im Regen zu bauen. Wenn das Leben für Sie gerade gut läuft, dann ist das der richtige Zeitpunkt, um Bücher zu lesen, Gebete zu beten, sich Mentoren zu holen, in die Kirche zu gehen. Wenn die Dinge gut laufen. Man kann natürlich auch im Regen ein Haus bauen, das kann man tun, das ist nur viel schwieriger. Der Regen wird ja irgendwann aufhören. Aber wenn die Sonne scheint, bauen Sie Ihr Haus und bereiten Sie sich vor. Stürme sind im Anmarsch. Folgendes macht Regen. Regen hilft Ihnen, das Haus zu beurteilen. Wenn der Regen kommt, wird das Haus bei einigen von Ihnen einstürzen. Aber andere von Ihnen werden wie eines der drei kleinen Schweinchen sein, die in dem Backsteinhaus mit dem Kamin und dem Backsteinklavier wohnen. Sie haben Ihre Arbeit gut gemacht. Glückwunsch, arbeiten Sie weiter, bauen Sie weiter. Aber darf ich das so sagen? Verschwenden Sie nicht Ihr Leben. Das ist so einfach. Es war noch nie so einfach wie heute, sein Leben zu verschwenden. In früheren Zeiten wurden Leben durch Gewalt und Krankheit vergeudet. In einigen Teilen der Welt ist das immer noch so, aber nicht hier. Menschen verschwenden auch heute ihr Leben. Sie verschwenden es am Handy, am Bildschirm. Die Menschen vergeuden ihre Lebenszeit. und blicken mit Reue zurück und sagen, was für eine Verschwendung. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Sie können ja eine Pause machen und diese Dinge tun. Werden Sie nicht religiös, aber verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten. Ich erinnere mich, dass ich früher von Prominenten gehört habe, das passiert auch heute noch ständig, die ein unglaubliches Vermögen bekommen und dann sterben sie pleite. Ich frage mich immer, wie kann das passieren? Wie kann man 100 Millionen Dollar verdienen und dann pleite sterben? Wie kann man überhaupt 100 Millionen Dollar ausgeben? Ich bin sicher, viele von uns würden das gerne mal probieren. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich dachte, wenn Sie nur 1 Million von den 100 Millionen zur Seite gelegt hätten, dann könnten Sie, wenn Sie pleite sind, sagen, gut, ich lebe von den Zinsen. Der Geschäftsmann Dave Ramsey ist inzwischen Finanzberater für viele Prominente und vor allem für Sportler. Er sagt ihnen immer das Gleiche. Er sagt, NFL bedeutet nicht für lange. Nicht für lange. Es wird zu Ende gehen. Das Geld ist bald zu Ende. Er hilft ihnen dann beim Planen. Ich habe vor einigen Jahren eine Geschichte über einen Mann gelesen. Jedes Mal, wenn ein Baseballprofi einen Multimillionen-Dollar-Vertrag unterschreibt, hilft er ihm, 5 McDonald's-Filialen zu kaufen und beauftragt eine Verwaltungsgesellschaft, sodass der Profi immer ein Einkommen aus diesen Restaurants hat. Restaurant, kann man das so nennen? Irgendwie schon. Eigentlich mag ich ja McDonald's, aber ich schweife ab. Es ist leicht, sich über diese Leute lustig zu machen, die solche unglaublichen Glücksfälle erleben, aber dann denke ich an mein eigenes Leben. Ich vergleiche es mit den Orten, an denen ich auf meinen Missionsreisen war. Viele von uns haben im Vergleich zu Somalia und Nordkorea so viele Möglichkeiten und so viel Reichtum gehabt. Ein Luxus, der uns schon gar nicht mehr auffällt, ist, dass ein ganzes Volk zum ersten Mal im Überfluss freie Zeit hat. So viel freie Zeit. Sie sagen sich, aber ich arbeite doch 8 Stunden am Tag. Wenn Sie 8 Stunden am Tag schlafen, und ich wette, das tun Sie nicht, dann haben Sie noch weitere 8 Stunden zur Verfügung. Was machen Sie mit dieser Zeit? Ich sage das nicht, um Sie zu verurteilen. Damit will ich nur sagen, dass ich damit auch zu kämpfen habe. Wenn ich eine dieser 8 Stunden nutzen könnte, um ein Buch zu lesen, etwas zu googeln, etwas zu recherchieren, einen Podcast zu hören oder für jemanden zu beten, wäre mein Leben sicher anders. Ich will damit sagen, dass Sie gar nicht viel tun müssen. Sie müssen nur ein wenig über einen langen Zeitraum hinweg tun und alles wird sich für Sie ändern. Sie müssen nicht viel tun, nur ein bisschen mehr. Es ist wie bei einem Mann, der in den Urlaub fährt und seinen Wasserhahn in der Badewanne zudreht, die ein wenig verstopft ist. Er dreht ihn aber nicht ganz zu und das kleine Tröpfchen ist wie ein kleiner Strom, er läuft immer weiter. Er fährt weg und bald ist die Badewanne voll. Einen Tag später läuft die Wanne über. Das Wasser fließt in den Flur und von dort aus hinunter in den ersten Stock. Sie haben gar nicht an ein zweistöckiges Haus gedacht, oder? Sie müssen größer träumen. Größer träumen. Alles ist überflutet. Der Mann kommt nach Hause und sein Haus ist überschwemmt von nur ein bisschen Wasser. Das ist alles, was es braucht. Nur ein kleines bisschen mehr über einen langen Zeitraum hinweg. Also tun Sie einfach eine Sache mehr, eine Stunde mehr oder einen Kilometer mehr, eine Umarmung mehr, ein Gebet mehr und die Dinge werden sich für Sie ändern. Heutzutage beschweren sich die Menschen gerne über das System. Sie haben sich schon immer gerne über das System beschwert. Ist es perfekt? Nein. Wird es jemals perfekt sein? Nein. Wird es ihnen jemals das geben, was sie sich erhoffen? Nein, das ist ein Versprechen. Das System wird niemals großartig sein, aber Sie können das sein. Sie können großartig sein. Das System wird niemals großartig sein, aber Sie können ein großartiger Mensch sein. Das System wird nie perfekt sein, aber Sie können Ihr Handwerk perfektionieren. Und Sie können Ihr Leben verbessern. Es liegt heute an Ihnen. Beschuldigen Sie nicht das System. Hier drinnen muss sich das System ändern. Hier muss sich das System ändern. Es ändert sich in Ihnen. Zum Schluss, vielleicht sagen Sie, meine Träume sind zu riskant, meine Vision ist zu riskant, diese Sache, die Gott von mir will, ist zu riskant. Ja, ich weiß, es ist riskant, aber wir brauchen einen Traum, der uns antreibt. Wir brauchen einen Traum, der uns antreibt. Wir brauchen ein Ziel, das uns antreibt. Wenn man kein Ziel hat, dann wird einen die Vergangenheit zurückwerfen. Wenn man kein Ziel hat, dann werden einen die Ablenkungen des Lebens hin und her ziehen. Man braucht einen Traum oder ein Ziel, das einen durch alles hindurchzieht, was man gerade durchmacht. Bauen Sie den Traum, der Sie aufbaut. Ich glaube, es war der Autor Jim Rohn, der sagte, dass die Kosten für das Scheitern eines Risikos zu hoch seien. Diese Rechnung ist zu teuer. Warten Sie, bis Sie die Rechnung bekommen. Die Rechnung dafür, dass Sie Ihren Traum nicht verfolgt haben. Die Rechnung dafür, dass Sie nicht gewachsen sind. Dafür, dass Sie nicht gesund sind. Die Rechnung dafür, dass Sie keine Zeit mit Ihren Kindern verbringen, dass Sie nicht investiert haben, dass Sie keine Ziele haben. Die Rechnung kommt, so oder so. Wie mein Großvater sagte, ist es besser, etwas Großes zu versuchen und zu scheitern, als zu versuchen, nichts zu tun und Erfolg zu haben. Sie sind nicht zu alt. Sie sind nicht zu jung. Sie sind nicht zu alt. Sie sind nicht zu irgendetwas. Sie können jeden Traum in 5 Jahren verwirklichen. Davon bin ich überzeugt. Sie können fast jeden Traum in 5 Jahren verwirklichen. Glauben Sie, dass Sie noch 5 Jahre leben werden? Ich denke, das werden Sie. Und Sie haben nie mehr gewusst, nie mehr gehabt, nie mehr erreicht als heute. Sie können das schaffen, das glaube ich. Also arbeiten Sie an sich. Bauen Sie das Haus. Männer verbringen 4 Stunden damit, über Politik zu googeln. Man hat dann nur eine Stimme, aber sie verbringen keine Minute damit zu googeln, wie man ein besserer Ehemann wird. Ein Mann verbringt keine einzige Minute damit, sich zu fragen, wie man ein besserer Vater oder ein besserer Großvater wird. Er verbringt keine Minute damit, die Dinge zu lernen, die ihn zu dem machen, was er sein möchte. Sie können das schaffen, liebe Freunde. Ihr Leben liegt vor Ihnen. Gestalten Sie es. Gestalten Sie Ihr Leben. Herr, wir danken dir für die Kraft Gottes in uns. Wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen dich, damit du uns Menschen in unser Leben schickst, die uns den Weg zeigen. Herr, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du das tun wirst. Wir lieben dich. Wir beten in Jesu Namen. Und alle sagen Amen.